Wie alt bist du?
Ich bin 36. Muss ich das jetzt irgendwie leise sagen?
Nee, gar nicht. Aber mit 36 Professor und, also Doktor ist ja noch irgendwie erklärlich, aber Professor, so ein Ruf an eine FH in Jena, das ist ja nicht selbstverständlich. Du bist ja schon ein Jungspund-Professor, oder?
Ja, wobei man zugeben muss, oder das ist eigentlich sehr schön festzustellen, dass momentan an den Hochschulen allgemein ein kleiner Generationswandel stattfindet. Also die Flut der Professoren, die so nach der Wende gekommen ist, die gehen so langsam aber sicher aufs Rentenalter zu. Viele von denen hören jetzt aktuell auf. Und es werden neben mir auch ganz, ganz viele andere sehr junge Leute berufen. Ich finde das gut.
Finde ich auch gut. Und das ist für die Studierenden wahrscheinlich auch gut, dass man sich in die Lebenswelt noch eher reindenken kann, gerade bei dem Bereich. Du bist Professor für Kultur und Medien und bist im Fachbereich Sozialwesen an der FH Jena, muss genauer gesagt Ernst-Abbe-Fachschule.
Fachhochschule.
Fachhochschule sagen. Und das ist, also was gibt es Spannenderes, Professor für Kultur und Medien zu sein? Medien ist ja dein Thema, nicht nur wegen Spawnpoint. Du bist ja auch Sozialpädagoge. Du hast viel mit Medien zu tun. Bist eigentlich ein Medienmensch. Und jetzt kannst du das sozusagen, dein Hobby oder deine, das, was du eigentlich schon immer gemacht hast, zum Beruf machen. Bist du damit glücklich?
Ich bin damit ziemlich glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt natürlich viele Bereiche, die noch dazukommen. Also der Professorenjob besteht ja nur zu einem Drittel, sagen wir mal so, aus Lehre, kommt natürlich noch Forschung und Verwaltung dazu. Das ist natürlich nicht immer so ganz einfach, aber die Lehre als solches und die Arbeit mit den Studierenden, die macht viel, viel Spaß. Es gibt dann auch gerade im Unterschied zu dem Institut Spawnpoint kleinere Unterschiede, wo man manchmal so ein bisschen eine Träne im Knopfloch hat. Zum Beispiel ist natürlich die Lehre, sagen wir mal so, man holt den Studierenden dort ab, wo er ist, an seinem Wissensstand und man arbeitet jetzt nicht unbedingt in die Tiefe hinein. Das heißt also, ich wiederhole schon sehr viele Inhalte und versuche eigentlich die medienpädagogischen Grundlagen bei den Studierenden, die erstaunlicherweise nicht immer so vorhanden sind, wie man sich das vorstellt.
Oh, also
man
könnte ja meinen, moderat du das ausgedrückt hast, wie mild. Also die sind, da ist einige Nachholbedarf. Genau. Man muss zu Spawnpoint sagen, das ist ein Computerspielinstitut, eines der wenigen in Deutschland, die sich also tatsächlich wissenschaftlich fundiert mit dem Medium Computerspiel beschäftigen.
Aus medienpädagogischer Perspektive, genau. Also wir beschäftigen uns nicht damit, wie die Spiele eigentlich entwickelt werden, oder ja, welche Marktinteressen da eigentlich existieren. Das kommt mit rein manchmal, wenn es um Medienpädagogik geht. Da muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen. Aber uns geht es hauptsächlich darum, was machen die Spieler damit? Und ganz wichtig natürlich auch, was machen eigentlich die Nichtspieler? Was haben die für ein Wissen, was haben die für ein Glauben über diese Kultur? Szene, Computerspiel.
Der Glauben über die Computerspiel-Kulturszene, der ist ja manchmal sehr nebulös oder von Unwissenheit geprägt. Auch, also ein Stand ist, dass es ein, wirklich tatsächlich ein Industriezweig ist, der zum Teil die Umsätze der Filmbranche, der Kinobranche überflügelt hat.
Bei weitem.
Bei weitem schon mittlerweile. Und dass mehr Menschen spielen, als man irgendwas denken mag. Kann man sagen, es spielen mehr Leute Computer als Fernsehen gucken oder hat es das noch nicht überholt?
Nein, bei weitem noch nicht. Also es kamen jetzt erst wieder jüngste Zahlen raus. Das Fernsehen ist tatsächlich auch zu meinem Erstaunen noch das Leitmedium.
Ist
und man
noch,
muss natürlich jetzt fragen, wie wird Fernsehen geschaut? Also das klassische Fernsehprogramm, das ist tatsächlich im Rückgang. Aber dennoch kann ich ja über entsprechende Kanäle, was weiß ich, die Mediatheken, und so weiter, trotzdem noch Fernsehen schauen. Aber jüngst erst, vor gar nicht so langer Zeit, das Spiel GTA 5 innerhalb von 3 Tagen $1 Milliarde eingespielt. Damit ist das erfolgreichste Kulturprodukt aller Zeiten.
Moment noch mal ganz langsam. Also das Spiel GTA
5?
Was ist das?
Grand Theft Auto. Das ist quasi ein Open-World-Spiel. Früher schon in der Presse sehr aktiv, weil es spielt viel mit Klischees. Es hat aber auch einen leicht politischen Touch, aber auf eine sehr satirische Art und Weise.
Was ist das? Ist hier ein Multiplayer-Online-Rolling-Games-Dings?
Schwer zu sagen. Dadurch, dass es diesen Sandbox-Charakter hat, also man kann in dieser Welt wahnsinnig viel machen. Man kann der Handlung folgen, muss aber nicht. Ist zunächst erstmal ein Singleplayer-Spiel. Geht auch dann mit verschiedenen Modi auch mal miteinander. Aber im Prinzip kann ich einer Krimi-Handlung folgen, wenn ich Lust habe. Aber ich kann in dieser Welt, und das haben die Entwickler absolut durchgezogen, alles machen, wonach mir ist. Ich kann Golf spielen, ich kann Segel fliegen, ich kann Skat spielen, ich kann in Diskos gehen. Es ist wirklich unendlich viel nebenbei zu tun.
GTA, und das hat wie viel eingespielt in 3 Tagen?
In 3 Tagen $1 Milliarde.
Also, da würden die Kinobetreiber oder die Filmbranche davon träumen und die Musikindustrie sowieso.
Ja, das ist jenseits von Gut und Böse.
Also es ist ein Kulturgut, ein Wirtschaftsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist, die Kino und Kinofilme längst überflügelt hat, Musikindustrie sowieso. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das Computerspiel immer noch so Schmuddelkind ist. Ach naja, Computerspiele, das sind irgendwie Zocker und Nerds.
Das ist nach wie vor noch so ein bisschen, es bessert sich ganz, ganz allmählich. Und was wir natürlich vor allen Dingen brauchen, ist die Akzeptanz derer, die sich quasi mit den Spielern unterhalten. Denn wenn die eben diese, ach so, du spielst, dann geht sofort die Jalousie runter, dann ist sofort Kommunikationsstopp. Und weder Lehrer, Eltern noch Sozialpädagogen können sich das erlauben, sondern sollten offen und neugierig sein.
Was macht ein Professor für Kultur und Medien in Jena? Wenn du sagst, ein Drittel ist Lehrer, also ein Drittel darfst du dich vor Studierende stellen und mit denen plaudern und dich austauschen. Und die anderen zwei Drittel, was machst du da? Was forschst du da?
Also momentan, ich bin ja noch ganz neu. Also für mich beginnt dieser Aspekt, also insofern ist es auch tatsächlich praktisch gesehen mehr als ein Drittel, was ich Lehre mache. Natürlich versuche ich das, was ich sowieso schon tue, also im Theaterspiel und mit dem pädagogischen Bereich auch nach Jena zu holen. Ich bin manchmal etwas unsicher, ob da Jena das beste Pflaster ist, aber ich genieße es auch, dass Jena in dem Bereich, an der Uni gibt es ja schon ein paar Sachen, eigentlich ein recht unbeschriebenes Blatt ist. Und wie du schon gesagt hast.
Was Theaterpädagogik betrifft oder Spielpädagogik?
Vornehmlich die Medienpädagogik in dem Spiel- und theaterpädagogischen Bereich ist ein bisschen besser, aber allgemein würde man nicht sofort auf Jena kommen, wenn man sagt, man interessiert sich für diese Bereiche, man möchte das studieren und dann überlegt man sich, wo. Und dann wäre Jena nicht die erste Wahl, muss man sagen.
Und Theaterleute sind ja nicht unbedingt Computerspielleute und bei dir kommt ja da ein bisschen was zusammen. Du bist Theaterspieler, Kabarettspieler, Computerspieler und Medienpädagoge und noch ein bisschen noch Professor. Ja. Das ist im Grunde geht es um Spiel, dass man im Spiel Leben erkundet, also so wie ein Kind Leben lernt und lernt im Spiel.
Ja, wobei es auf das Kind, natürlich, wenn man sich jetzt Piaget anschaut, dann geht es in die Richtung, aber Spiel ist weit mehr als nur für Kinder interessant. Spiel ist im Prinzip eine Bewegung zwischen zwei verschiedenen Polen, die kann man ganz unterschiedlich deklarieren. Freiheit und Regeln wären zwei mögliche dieser Pol. Und dazwischen bewegt sich das Spiel. Es hat also viel mit Paradoxie zu tun, es hat viel mit dem Dazwischen zu tun, übrigens genauso wie der Humor. Und das ist natürlich ein Bereich, der wahnsinnig spannend und wohltuend ist und den auch Sozialarbeiter brauchen, weil es gibt keine Eindeutigkeit. Der Sozialarbeiter hat immer mit dem doppelten Mandat zu kämpfen, hat immer damit zu kämpfen, zwischen den Stühlen zu sitzen. Und da sind sowohl Spiel als auch Humor ganz ideale Grundlagen für.
Humor ist eine ernsthafte Sache, also absolut. Das muss man auch lernen.
Da müsste man differenzieren, die Begriffe. Also Humor ist eine Einstellung, die kann man nicht lernen. Man kann natürlich einen Witz lernen oder man kann üben, sich Situationen oder provozieren, Situationen zu verschaffen, die humorvoll sind.
Also dann sage ich es mal anders. Humor, also wenn man die Fähigkeit besitzt, auch über sich zu lachen, Dinge, bittere Sachen auch darüber zu lachen, über sich zu lachen, sich neben sich zu stellen, zu abstrahieren, das kann doch sehr heilsam sein. Und kann man diese Kulturpraxis tatsächlich erlernen, einüben?
Das, das Nachahmen komischer Situationen ist sehr, sehr schwer. Das hat was mit Interpunktion zu tun, da kommt es auf exakte Zeitabläufe an, auf die Provokation, auf die Überraschung. Der Humor lebt ja immer von einer Linie, die durchbrochen wird, von einer anderen Wegweisung, als man zunächst erahnt hat. Das geht, aber wie du richtig gesagt hast, es ist eine sehr heilsame Variante, Durchbruch von Normen. Also immer dann, wenn Systeme gefestigt sind, auch keinen Humor zulassen wollen, Kirche, Polizei und so weiter und so fort, Armee, dann merkt man, dass dort etwas nicht ganz stimmt, weil dort kein Humor sein darf. Und der Humor schafft Beweglichkeit und Flexibilität.
Ja. Also das heißt, Humor heißt ja nicht, sich über alles lustig zu machen und über andere zu lachen. Das auch, aber Humor ist vor allen Dingen mal die Dinge, die bei einem selbst anfangen.
Genau. Also das andere wäre Comedy. Comedy geht sehr stark zu Lasten Dritter. Und Humor hat meistens mit mir selbst zu tun.
Ja, und Comedy machst du nicht, sondern du machst Kabarett. Darüber werden wir reden. Das ist eigentlich der Grund, warum du da bist. Aber wir zögern das natürlich noch ein bisschen raus. Das ist ja die Idee bei der Sache. Atelier Theater Erfurt hat ein bisschen neues Programm in der Marktstraße. Und die Bühne, ja, man kann sagen, du wirst demnächst eine Bühne betreiben, mitbetreiben, mit der Theatergruppe oder mit der Improvisionsgruppe?
Genau, also das Theater Improvision ist seit 1.1. quasi Mitmieter oder Untermieter des Atelier Theater Erfurt und gestaltet dort das Wochenendprogramm am Abend.
Was da genau läuft und warum man sich den Impro-Eintopf anschauen sollte oder dieses morbide Programm, wo es um Selbstmord geht, naja, reden wir dann nach einer kurzen Musik, denn da muss ich mich erstmal drauf vorbereiten. Zu Gast im Studio ein Professor Dr. Martin Geißler. Die Kälte der neuen Biederkeit heißt die aktuelle Platte von Adola und das war das Stück Die Sich. Und wir reden jetzt nicht über Biederkeit, sondern über Mobilität, über Improvisation, über Theater, eine Kulturform, wo man könnte sagen, die stirbt möglicherweise aus, weil das ein Medium längst vergangener Zeiten ist. Aber einer, der im neuen Medium, im Neuland zu Hause ist, Computer spielt, Professor und Doktor für Kultur und Medien ist, an der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena ist Dr. Martin Martin Geißler und er macht auch noch Theater. Das Theater führt ja trotz alledem ein Nischendasein und ist ja vielleicht auch ein Kulturgut, was irgendwie konserviert wird, aber nicht mehr das Kulturgut schlechthin ist. Wieso machst du noch Theater? Das ist doch wahrscheinlich ein sterbendes Kulturgut, oder?
Das sehe ich anders. Also das Theater hat natürlich über die Jahre hinweg eine Veränderung erfahren, aber ehrlich gesagt gar nicht so heftig, wie man es meinen mag. Es war auch schon vor der Etablierung des Internets oder neuer Medien eigentlich ein Event. Theater, man ging ins Theater, hat sich ordentlich angezogen und so weiter und so fort. Das kommunikationstheoretisch kann man es relativ einfach begründen. Die Interaktion mit dem Theater, also die zwischen Spielenden und Zuschauer, ist natürlich eine ganz andere als bei
Kino oder
bei linearen Produkten, die halt eben einen Sender und einen Empfänger haben. Und davon lebt das Theater, davon lebt das Improvisationstheater natürlich insbesondere. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die gerne ins Theater gehen, das auch weiterhin tun werden. Das ist ein großer bei Filmen interessanterweise übrigens, ne, wer ins Kino geht und gleichzeitig den Film auch zu Hause sehen kann, in seinem Home-Kino, der, glaube ich, geht tatsächlich zukünftig seltener ins Kino. Ja. Wer Theater mag, wird das auch weiter tun.
Das heißt, das ist auch ein Ritual, sich zu treffen, also sich möglicherweise schön oder wie auch immer anzuziehen, sich zu sehen, sich zu treffen, sich auszutauschen und sagen, okay, wir sind jetzt gemeinsam in diesem Zuschauerraum, wir spüren uns, wir hören die Reaktion. Mhm. Also beim Kino ist ja eher so, dass einen nervt, wenn dann, also ich habe letztens einen Film gesehen, wo es am Anfang ganz ruhige Szenen gab und das haben die Leute nicht ausgehalten. Die haben, wie geht's denn los? Das war so sozusagen Stille Gravity? Auszuhalten.
War das der
Gravity, genau.
Ja, ja. Ein Muster, das Stanley Kubrick vor langer, langer Zeit mit Odyssee im Weltraum 2001 mal versucht hat. Und daran können wir es auch schön festmachen. Stanley Kubrick hat versucht, dass der Zuschauer ein aktiver Rezipient wird, dass er sich darüber Gedanken macht, in welcher Situation er sich gerade befindet. Und wenn der 10 Minuten Weltall zeigt, ohne irgendwas, dann ist das die Frage an den Zuschauer, welchen Impuls nimmst du gerade mit? Und es sind 10 Minuten All. Und er versucht damit deutlich zu machen, was das Weltall eigentlich ist. Es ist Leere, es ist Weite, es ist Stille.
Wir müssen es verdammt nochmal füllen mit
uns. Und der Zuschauer kriegt es gerade mal 10 Minuten hin und wahrscheinlich nicht mal, sondern rennt raus, weil er natürlich eine andere Sehgewohnheit hat. Mhm. Und das ist im Theater noch besser möglich.
Ja. Ja, bei Gravity war es auch so, das ist mehrere Minuten, das war ähnlich. Und da hat man die Unruhe im Publikum gespürt. Im Theater ist das natürlich anders.
Ja, wobei es natürlich da auch auf die Qualität der Spielenden ankommt. Denn die Ruhe auszuhalten, ist eine, und das darf ich auch für uns selbst durchaus kritisch sagen, die man ertragen muss. Dann muss man nämlich wissen, ob man gut spielt oder nicht. Wenn aus dem Publikum kein Feedback kommt, wir sehen sie nicht, wir hören sie nur. Wenn aus dem Publikum also kein Lachen, kein Klatschen oder sonst irgendwas kommt, dann muss ich mir selbst darüber gewahr sein, wie gut oder wie schlecht ich gerade gespielt habe.
Knallhart ist das auf der einen Seite, weil man die Reaktion sofort spürt. Im Radio ist das einfacher, aber andererseits auch wieder härter, weil man gar keine Reaktion oder wenig Reaktion spürt und dann nur irgendwann mal mit, ach ja, ich höre dich manchmal. Aber ansonsten hat man nicht kein Gefühl dafür, wer uns jetzt gerade hört und was er dabei fühlt und denkt. Und das ist sozusagen die Schwierigkeiten. Das Schöne dann andererseits beim Theater. Es ist ein Grund, warum du Theater machst, weil du die unmittelbare Reaktion spüren kannst?
Ja, definitiv. Also ich habe da schon viel Freude dran, mit dem Publikum zu interagieren. Ich moderiere ja diese Theaterstücke auch sehr gerne und habe dann nochmal ein dichteres Verhältnis zum Publikum. Und es ist immer wieder für mich schön, eine gewisse boshafte, charmante Form dort zu kriegen. Also das heißt, die Leute direkt anzusprechen, auch mal ein bisschen grob zu sein. Ich weiß ja, es ist ein Schutzraum Theater, es ist ein Schutzraum Spiel. Und das, was ich da auf der Bühne oder als Moderator mache, ist nicht gleich das, was ich auch bin.
Boshaft und grob, das habe ich mir gedacht. Großer Mann mit Brille, der nur schwarz trägt. Das ist ja, sind mir überhaupt die Suspektesten und die dann sich auch noch mit morbiden Themen beschäftigen und dann auch ein Programm machen. Das heißt Suizidberatung.
Ein heiterer Abend für einen
Schlussfolgerung. Ja, ja, ja. Genau. Also wie komisch ist das denn? Also, aber darüber reden wir erstmal später. Suizidberatung. Mhm. Reden wir mal über das Atelier Theater Erfurt. Das ist ja das in der Marktstraße, in dem Künstler-Atelierhaus, wo noch ein Café Nerli drin ist und die LAG Puppenspiel hat bisher diese Bühne betrieben und betreibt sie immer noch, aber mit euch zusammen. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst?
Genau. 2013 ist da ein bisschen schwierig zu deklarieren. Also wir sind quasi die Mitmieter und sorgen aber dafür, oder wir sind die Untermieter, muss man sagen, wir sorgen aber auch dafür, dass wir selbst und natürlich am Wochenende, am Abend dritte Künstler, Kleinkünstler, Musiklesungen etc. eingeladen werden. Das heißt, die LRG Puppenspiel bestreitet das Programm in der Woche, meistens am Vormittag für Kinder. Und wir machen quasi das Erwachsenentheater, bieten Möglichkeiten für die Erfurter ja, mal so die Kleinkunst, die in Erfurt ehrlich gesagt auch so wenig vorhanden ist, so ein bisschen auch mit anzubieten.
Das heißt, eigentlich betreibst du jetzt auch ein Theater?
Also, wenn also nicht alleine, spielt, aber ja, als Theatergruppe.
Mhm. Und die Theatergruppe heißt Improvision.
Genau.
Was ist der Unterschied zwischen dem Kabarettprogramm oder diesem Programm Suizidberatung und der Improvisionsgruppe?
Das ist einfach. Das Kabarett, in dem Fall die Suizidberatung, ist tatsächlich quasi ein Einmannstück. Das heißt, es gibt noch eine Clownin, die das Ganze so ein bisschen auflockert. Und es gibt natürlich noch einen Techniker, aber das war's. Das Theater Improvision ist insofern nur über Umwege beteiligt.
Ja. Dann kommen wir mal zu den Vorstellungen, die in der Marktstraße 6 laufen, also im Ateliertheater Erfurt. Und was ist also Suizidberatung? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Was willst du beraten, dass sich jemand nicht umbringt? Oder
wie? Jetzt muss ich überlegen, auf welcher Ebene ich das spreche. Es gibt natürlich die theatrale Ebene, das heißt also, wo ich mich im besagten Schutzraum befinde. Da würde ich sagen, es geht darum, nicht etwa depressive Menschen eine Anleitung zu geben, wie genau das zu erfolgen hat, sondern es geht vielmehr darum, den nicht-depressiven, den fröhlichen Menschen aufzuzeigen, dass sie sich irren.
Ja, dass also die, aber im Moment, ein depressiver Mensch kann auch fröhliche Phasen haben, oder nicht?
Dann wäre manisch-depressiv, ja, genau. Oh. Das geht natürlich auch. Hm. Aber im Prinzip ist so, dass das Grundelement der Suizidberatung ist, den Menschen aufzuzeigen, dass sie klein, ersetzbar und zufällig sind.
Ja. Das ist ja zutiefst böse und sarkastisch in Zeiten, wo immer mehr Leute mit depressiven Erkrankungen zu kämpfen haben und das ja fast eine Volkskrankheit geworden ist.
Mhm. Okay, jetzt nehme ich die andere Perspektive ein. Ich also nicht mehr der auf der Bühne, sondern der daneben. Genau, und die Suizidberatung hat natürlich einen heiteren Touch. Es wird ganz viel gelacht, es wird auch ganz viel sich selbst analysiert auf eine übertriebene Art und Weise. Und dann kommt natürlich eine Erkenntnis, die wir von Paul Watzlawick kennen, Anleitung zum Unglücklichsein. So ist auch die Suizidberatung aufgebaut. Das heißt, wenn ich mich mit meiner Sinnlosigkeit und Zufälligkeit und Ersetzbarkeit beschäftige, stelle ich am Ende vielleicht fest, was der Kern dessen ist, was mich glücklich machen kann. Also letzte Kapitel wird so nicht genannt, aber heißt eigentlich, wir sind glücklich, weil wir zufällig sind, weil wir ersetzbar sind und weil wir ja im Prinzip...
Und das würde uns dann frei machen, zumindest gedanklich.
Das soll frei machen, das soll ein bisschen auch eine Beweglichkeit schaffen, eben sich auch wieder selbst an den Schopf zu packen, wobei es kein therapeutisches Programm ist, muss ich ganz klar sagen.
Ja. Also du willst dich weder über psychisch Kranke lustig machen, noch Leute, die Depressionen haben, noch Leute, die Selbstmordabsichten haben, sondern das ist eine Art und Weise, sich mit dem Leben zu beschäftigen und im Grunde zu philosophieren, oder?
Ja, genau. Also es ist eine sehr, sehr philosophische Sichtweise, aber wir nehmen in dem Programm natürlich bewusst diese schwarzhumorische Art und Weise ein, um auch eben gegen Normen, gegen Ansichten zu widersprechen, die so gesetzt sind, aber nicht hinterfragt sind. Also wir haben derzeit ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis zum Thema Tod, auch zum Thema Selbstverwirklichung und Tod. Sehr, sehr, wenn wir uns anschauen, wie wir mit unseren alten Leuten umgehen, ist das leider nicht lustig, sondern eher traurig. Und hier auch eine gewisse Beweglichkeit im Denken zu schaffen, das kann Humor leisten und das soll die Suizidberatung leisten. Hm.
Wann hört Ironie auf und fängt Sarkasmus an und ist Sarkasmus legitim, wenn es eine Grundhaltung ist?
Also wieder schwierige Begriffe. Sarkasmus und Ironie finde ich beide legitim. Es hört für mich dann auf, wenn es zynisch wird. Zynismus ist sicherlich eine sehr verletzende Art und Weise, die eben auch über die Schmerzgrenzen Dritter hinausgeht. Und dann halt eben auch wirklich mit Etiketten spielt, die eigentlich schon längst gebrochen sind. Sarkasmus und Ironie, also Ironie wäre quasi das Verfälschen einer Sache ins Negativum. Und Sarkasmus ist einfach nur eben dieses Anstoßen an Normen, die eigentlich so in der Gesellschaft aktuell unangetastet sein sollen von irgendwelchen unbestimmten Parametern.
Also Ironie, Sarkasmus und was war das?
Zynismus.
Und Zynismus ist alles grundsätzlich okay, aber wenn Zynismus zu einer Grundhaltung wird und wenn man nur noch sarkastisch wird, wird es schwierig?
Dann würde man Misanthrop sein, wenn man das wäre, nur noch die ganze Zeit. Und der Misanthrop, der Menschenhasser, ist sicherlich für sich selbst eigentlich das größte Opfer. Zieht natürlich sein Umfeld mit rein. Aber wie gesagt, ich glaube, Sarkasmus und Ironie, man kann auch sarkastisch sein und andere Leute und sich selbst damit belustigen. Und das kennen wir auch. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, wer Sarkasmus nicht versteht, ist einfach nur, sagen wir mal so, zu dumm gewesen.
Ja,
man muss ein bisschen um die Ecke denken können.
Andererseits erlebe ich auch, dass viele Leute nur ironisch, mit einer ironischen Grundhaltung und alles ins Gegenteil verkehren, um nicht irgendwas zu stehen. Mhm. Das heißt, es gibt dann diese Trash-Kultur, wo man alles irgendwie cool findet, aber ironisiert und nicht dazu steht, dass man auch was schön findet, dass man was traurig findet, dass man irgendwie das einfach nur pur hat und es wird alles ironisiert, weil es ja dann irgendwie cool ist, weil man es ironisch sieht. Das ist auch so eine komische Tendenz, oder?
Ist eine Schutzhaltung. Sarkasmus ist allgemein auch eine Schutzhaltung, die mich halt eben von Kontakt, von Berührungen fernhält. Interessanterweise, wenn wir uns anschauen, was für Heiterkeit, was für Humor, was für Lachen sorgt, dann ist die Schönheit erstaunlicherweise auch eines dieser Elemente. Auch Schönheit sorgt für eine gute Stimmung, sorgt für Lachen. Wir können also uns so sehr freuen über etwas Schönes, dass wir darüber lachen. Und das vergessen wir tatsächlich häufig.
Mhm. Ja. Ah, jetzt sind wir ja ganz schön wieder abgeschwuffelt. Wir waren beim Ateliertheater Erfurt. Wir haben über die Suizidberatung gesprochen, aber ich sehe auch Impro-Eintopf. Was ist das nochmal?
Impro-Eintopf ist dann wieder ein klassisches Stück des Theaters Improvision. Impro-Eintopf ist relativ bunt und wir meinen es auch ganz ernst mit dem Impro-Eintopf. Das heißt, dort wird auch gekocht werden. Meist machen natürlich auch unsere Gäste.
Jetzt aber nur symbolisch
gekocht. Nein, richtig gekocht. Das wird dann auch nachher noch gegessen. Ein Eintopf wird halt eben
gemacht. Auf der Bühne
neben der Bühne.
Neben der Bühne wird dann tatsächlich gekocht.
Na klar.
Also das ist dann im Eintritt inklusive eine Suppe. Oder Eintopf ist ja keine Suppe. Was ist der Unterschied zwischen Eintopf und Suppe?
Das kannst du mich für Sachen fragen. Weißt du es?
Du bist der Professor.
Ja, aber nicht
Eintopf,
für Suppe.
Eintopf ist natürlich dicker. Mehr sind die Brocken dran. Und das ist also, würde ich jetzt mal sagen. Und Suppe ist ja meistens
ganz weich.
Ist dünner oder was. Jetzt werden sich einige sagen, wir haben im Kopf schütteln, die zwei großen schwarzen Männer, die sind ja sowas, die haben ja null Ahnung von Suppe und Eintopf.
Aber wir wissen, wie es gemacht wird, das reicht ja.
Ja, könnte sein. Ne? Das ist alles nochmal nachzulesen auf atelier-theater-erfurt.de. Einen Link gibt es auf radiofrei.de. Wir haben uns verquatscht.
Verdammt.
Ja, hab ich noch irgendwas vergessen?
Du, das war so viel und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, aber ich komme einfach nochmal bei Gelegenheit.
Also, eine neue Gruppe betreibt gemeinsam mit der LAG Puppenstiel das Atelier Theater Erfurt, alles weitere unter radiofrei.de. Ich sage Tschüss zu Dr. Professor Andreas, Martin Geisler. Ich habe gerade noch so ein Bild im Kopf, aber darüber rede ich jetzt nicht. Okay. Tschüss, Herr Geisler.
Tschüss.
Ciao. Ja.